Weil du Anlagechancen erkennst, weißt du, worauf es ankommt. Hohe Liquidität, eine schnelle und sichere Ausführung und Zugriff auf ein riesiges Produktuniversum. Börse Stuttgart, dein Partner in Trade.
Es geht mal wieder um Ethereum, Cardano. Nein, natürlich nicht. Wir haben Roman da. Es geht natürlich um Bitcoin. Hallo Roman, schön, dass du Zeit gefunden hast.
Hi Richie, ich freue mich, da zu sein.
Und als erstes würde mich mal interessieren, wie reagierst du auf folgende Situation? Ich saß vor einigen Jahren mit meinem kleinen Sohn 2 Jahre am Frühstückstisch und ich habe mich eindeutig zu oft mit Bitcoin und über Bitcoin mit meiner Frau unterhalten, weil dann kam von dem kleinen Papa, was ist eigentlich Bitcoin? Keine Angst, wer jetzt nicht wissen möchte, wie Roman einem 2 ist übertrieben, 6-Jährigen dann vielleicht Bitcoin erklärt und in Timestamps, wir diskutieren gleich noch andere Sachen, könnt ihr gerne weiterklicken. Aber mich würde einfach mal interessieren, stell dir vor, ein 6-Jähriger sagt zu dir, Roman, was ist eigentlich Bitcoin? Wie würdest du einem kleinen Menschen, der vielleicht gerade verstanden hat, was Geld ist, wichtig, nochmal zu meinem Sohn, für den ist Geld, er geht mit dem Handy irgendwo hin und macht Piep. Wir haben vor kurzem Kaufladen gespielt. Ich habe ihm eine Münze in die Hand gegeben. Er läuft mit der Münze irgendwo hin und macht Piep. Also für den ist Geld schon was nicht Anfassbares. Aber würdest du einem 6-Jährigen heutzutage versuchen, Bitcoin stückchenweise näher zu bringen?
Ja, ich denke, in dem Fall würde ich ihm erklären, dass das ein Geld ist, was ständig in Kaufkraft steigt. Also dass er immer mehr Dinge damit bekommt und immer reicher wird, wenn er es nicht ausgibt. Und wenn er es ausgibt, dann eben sollte er sich gut überlegen, ob er das ausgeben möchte, weil das natürlich dann etwas ist, was von dem ausgegebenen Wert nicht weiter steigt. Ne? Also so ein bisschen das Sparen erklären und dass Bitcoin ein gutes Sparobjekt ist, weil es deine Kaufkraft auf lange Sicht vergrößert. Und wie du es gerade schon sagtest, setzt aber voraus, dass er so ungefähr schon versteht, was man mit Geld macht, also dass man damit einkaufen gehen kann und so weiter. Und vielleicht auch, wo es herkommt. Ne? Ich glaube, ein 6-Jähriger kann das noch nicht so nachvollziehen, wie das heißt, oder was das heißt, jeden Tag arbeiten zu gehen und eine Familie ernähren zu müssen. Aber er kann vielleicht schon verstehen, hey, schau mal, wenn du der Mama hilfst, die Blumen zu gießen, dann kriegst du ein bisschen was davon. Und wenn du es jetzt nicht ausgibst, kannst du dir sogar in Zukunft mehr davon holen. Ne? Also man könnte das vielleicht relativ praktisch erklären. Und das ist auch etwas bei Kindern, das ist allgemein so, dass die Theorie immer eher schwierig ist und gerade die praxisbezogenen, also das, was man wirklich aktiv mit denen macht, besser im Gedächtnis bleibt und auch ein besseres Verständnis hervorruft. Und von daher würde ich es, glaube ich, wirklich mit so einem Praxisbeispiel verknüpfen und dann nicht nur vielleicht so eine Art Taschengeld auf Basis des Mithelfens, ja, der was weiß ich, im Haushalt, der Tätigkeiten auszahlen, sondern vielleicht auch sogar, dass du dort auch was anbietest, dass du sagst, ja, schau mal, und du kannst ja jetzt das Bonbon kaufen oder sowas. Und wenn du aber erst morgen kaufst, dann kriegst du sogar 2, weil der ja Bitcoin ist dann mehr wert. Ja.
Oder halt auch wirklich sagen, pass auf, du hast hier 1 Euro, den kennst du ja vielleicht schon. Heute kriegst du dafür 1 Brezel. Es kann sein, für den Euro, den gibst du jetzt nicht aus. In einem Jahr
kriegst du morgen gar keine mehr.
Kriegst du nur eine 1/2 Brezel dafür.
Kriegst du nur 1/2 Brezel.
Also vielleicht
auch oder das, auch eine Salz.
Ist, aber jetzt ist die Frage, will man ein Kind in einer dystopischen Welt aufwachsen lassen? Aber ich glaube, ihm klar zu machen, dass Geld, wenn man es normales Geld, so ist es einfach in der Historie gewesen, wenn man es nicht ausgibt. Man kann es immer ausgeben, aber man kriegt halt einfach historisch gesehen weniger dafür. Ich glaube, das wäre auch so ein Punkt. Ich glaube, es wird echt Zeit für ein Gespräch. Er ist jetzt 4,5. Es wird langsam Zeit, dass er an die Realität ankommt.
Es wird Zeit für das Bitcoin-Gespräch.
Ja, aber ich finde es halt faszinierend, weil jetzt nicht nur, warum bringe ich das Thema? Nicht nur wegen Kindern, sondern auch von vielen Erwachsenen, die sich halt einfach mit Bitcoin überhaupt noch nicht beschäftigen. Und ab jetzt sind wieder die Timestamps von euch wieder da. Merkt man halt, dass sie sich trotz allem noch nicht über das Thema wirklich Gedanken machen. Wir merken auch, Bitcoin, neue Allzeithochstände in USA, im Dollar, aber in deutschen Medien höre ich gar nichts davon. Hört immer, man hat früher mal, bei den letzten Höchststunden haben wir sogar in der Tagesschau mal kurze Nachricht gesehen, aber Stand jetzt kommt da gar nichts dazu rum. Ist da einfach Europa so abgeschottet? Oder weil ich glaube, in Amerika gibt es da wesentlich mehr Informationen darüber.
Ja, ich glaube, es ist zum einen kulturelles und zum anderen politisches Ding. Das eine ist, dass die Amerikaner allgemein ein freiheitlicherer und auch kapitalistischerer Ort sind, ja, oder die Amerikaner vom Volk auch anders drauf sind. Und es ist eher erstaunlich gewesen, wie die politisch in den letzten Jahren gerade zu Biden-Administration von diesen Werten abgerückt sind. Aber man merkt auch, es geht wieder zurück in diese Richtung. Ganz besonders, was die Bitcoin-Gesetze betrifft, wie zum Beispiel, dass man vorhat, kleine Zahlungen steuerfrei zu machen, damit man es als Geld benutzen kann. Und das alles wirklich von Regierungsebene, diese Vorschläge sind zumindest gerade da, das ist schon erstaunlich. Und hier habe ich den Eindruck, sind die Leute eher in dieser Abhängigkeit zum Staat und sagen auch, naja, warum soll sich die Gesellschaft darum kümmern? Das kann der Staat ja machen. Das will ich als Gesellschaft nicht. Und da hat Bitcoin auch dann so gesehen in diesem Konzept gar nicht so viel Nutzen, ne? Weil der Staat hat erstmal durch Bitcoin keinen Vorteil. Langfristigen können wir vielleicht später auch nochmal drüber reden, auf jeden Fall. Für die eigene Fiat-Währung, um die auch im globalen Spiel mit Vertrauen zu versehen und abzusichern. Aber eben im regulatorischen Sinn ist das sogar eher nachteilig, weil Bitcoin mehr oder weniger dich daran hindert, so viel Geld zu drucken, wie du möchtest. Ja, und wir Deutschen haben so diesen Blick für das Ökonomische nicht, was das betrifft. Also unsere Ökonomen sind eigentlich alle eher darauf ausgelegt, so ein bisschen vorzuplanen, was müssen wir als Staat machen, um zukünftig die Menschen dahin zu bewegen, wo wir sie haben wollen. Ne? Also welche Autos sollen sie kaufen, welche Heizung sollen sie bei sich einbauen, wie sollen sie dämmen. Und das ist einfach der Unterschied. Das ist bei den Amerikanern einfach viel weniger der Fall. Und da freut sich das Individuum mehr, wenn es Kaufkraft dazu gewinnt. Hier in Deutschland habe ich eher den Eindruck, da ist eher der Neid da, wenn du siehst, andere schaffen das. Ja, da sieht man nicht auf diese Person und denkt sich, wow, wie hat er das geschafft? Ich will das auch. Da denkt man sich, Mann, wie hat er das geschafft? Das ist aber unfair. Ich habe das nicht. Wir nehmen dem das jetzt weg. Ja, Steuern auf Gewinne oder so. Ja, also das ist einfach so, ich glaube, wirklich ein ganz großer Teil kultureller Unterschied und dadurch auch politischen Unterschied, weil die Leute ja dementsprechend wählen oder auch weniger Widerstand gegen eine Politik machen, die dann vielleicht hohe Steuern erhebt oder Umverteilungspläne äußert.
Ne? Also schlägt also die gleiche Schiene wie die ja nicht vorhandene Bildung, was Finanzen insgesamt angeht. Also ich will mir gar nicht, Bitcoin wäre ja schon die Königsklasse, aber alles klar zu machen, dass Inflation dann Geld langfristig kaputt macht, dass eine fallende Inflation zwar jetzt erstmal es nicht noch schlimmer macht, aber es trotzdem nicht dadurch besser wird, weil wir einfach schon hoch angesetzt sind und dass man halt sein Geld nicht unbedingt auf dem Sparbuch liegen lassen sollte, sondern zumindest, und jetzt kommen wir wieder, was du auch schon gesagt hast, du bist ja gezwungen zu investieren, um die Inflation irgendwo gegenzuhalten, also dass man doch wirklich einmal in Aktien gehen muss, in ETFs gehen muss, um zumindest die Inflation irgendwo im Zaum zu halten. Und auch da merkt man in Deutschland in der Debatte, zum einen Aktien und ETFs sind nur was für Reiche, den müssen wir es wegnehmen, ja, sind wir wieder ein bisschen dafür. Aber andererseits ist viel zu spekulativ. Das machen wir als Staat auf gar keinen Fall. Aber das ist halt schizophren. Ne? Und wenn man das nochmal mit Bitcoin on top setzen würde, zeigt das, glaube ich, den Weg, den wir halt momentan so gegangen sind und warum wir halt doch als Individuen selber Gedanken machen müssen, wo lege ich mein Geld an, wo packe ich es vielleicht erstmal in den ETF, wo lerne ich dann mittelfristig vielleicht Gold oder Bitcoin als Beimischung zu sehen und man muss sich damit einfach beschäftigen und nicht nur die Fußballergebnisse auswendig kennen, sondern auch solche Sachen sich mal zu Gemüte führen. Du hast ja schon auch angesprochen, dass jetzt momentan der Staat natürlich oder in europäischen Ländern Bitcoin eher als ja unliebsamer Gegenspieler angesehen werden kann, aber vielleicht sogar mittelfristig viele Staaten gar nicht mehr ohne Bitcoin können, beziehungsweise es irgendwann so eine Kluft geben wird, zwischen denjenigen, die sich stärker mit Bitcoin beschäftigen und die es halt ganz lassen. Es gibt natürlich auch noch Gold, trotz allem. Das wird noch ein Weilchen bleiben als Standard. Das wird nicht von jetzt auf nachher komplett so sein, dass Gold als Wertspeicher, und so sehen wir es in unserem Breitengraden, Bitcoin ja momentan auch abgelöst wird. Aber in 200, 300, 400, 500 Jahren kann es durchaus noch weitergehen. Ich glaube, jetzt wird es noch ein Weilchen einen parallelen Betrieb geben. Aber theoretisch kann es ja durchaus sein, dass Fiat-Geld irgendwann mal durch Bitcoin stärker wird.
Genau, ich glaube, dass das sogar unabdingbar ist. Es wird einfach Länder geben, und die gibt es ja jetzt schon, die im Staatsbestand Bitcoin haben. Und dementsprechend, vielleicht vergleichen wir es, wir gehen nochmal einen Schritt zurück, wir vergleichen es mal mit der Schweiz, weil die haben ein sehr interessantes Konzept, wo Bitcoin eigentlich perfekt reinpassen würde. Die Schweizer Nationalbank, die SNB, die hat eine sehr starke Währung, das ist der Schweizer Franken. Und damit diese Währung aber ein bisschen abwertet und eben nicht zu stark im Verhältnis zum Beispiel zum Euro ist, damit der Handel nicht so sehr teuer wird für Fremdkapital. Also wenn jetzt jemand aus Deutschland in der Schweiz einkauft, Produkte einkauft, das muss man sich immer im großen Maßstab vorstellen. Ein Unternehmen kauft haufenweise Produkte von einem Schweizer Unternehmen und die haben eine starke Währung, dann haben wir eine Riesendifferenz und das macht es einfach uninteressant, in der Schweiz dann Produkte zu kaufen. Damit das interessant bleibt. Ein
Beispiel aus der aktuellen Gegenwart ist natürlich auch amerikanische Unternehmen. Der Dollar ist gegen den Euro sehr, sehr schwach. Also es ist einmal teuer, weil die Waren in Euro teurer sind. Und dann kommen noch Zölle dazu, das macht es mal richtig teuer. Das ist auch mal ein Beispiel aus der aktuellen Situation, dass diese Währungsungleichgewichte extrem schwer im Handel natürlich zu Buche schlagen können.
Exakt. Also haben die Schweizer gesagt, naja, wir müssen irgendwie unseren Schweizer Franken abwerten, aber die haben halt bei weitem nicht so einen ineffizienten Staatsapparat wie wir Deutschen. Und wenn man das Geld dort nicht verschwenden kann oder auch nicht verschwenden will, weil man sich ja auch darüber im Klaren ist, irgendwann könnte auch der Zeitpunkt kommen, da will man diese Währung wieder abhärten, hat die Schweizer Nationalbank gesagt, guck mal, dann drucken wir jetzt einfach Geld und investieren dieses gedruckte Geld. Und dann können wir nämlich immer unsere Investments wieder abstoßen und den Schweizer Franken zurückkaufen, vernichten und dann den Wert wieder steigern. Und das machen sie mit einem Investmentportfolio. Die haben eins der größten, ich sag mal, staatlichen Investmentportfolios überhaupt. Die Schweizer Nationalbank sind zum Beispiel, ich glaube, größter Aktienanteilhaber von Meta und von Tesla. Auf jeden Fall enorm, ja. Und ja, jetzt ist dort Sonderproblem, diese Investments laufen gar nicht so gut, wie sie sich erhofft haben. Sie vernichten also doch wieder mit staatlicher Fehlallokation. Aber anderes Thema. Ne? Das ist ja auch mit Sicherheit ein sehr volatiler Markt. Und das sollte man auch nicht so auf mal ein Jahr sehen oder so. Aber hier wird schon klar, was ist der Punkt? Naja, der Punkt ist, der Schweizer Franken, den wird es trotzdem wahrscheinlich langfristig deutlich besser gehen als im Euro oder im Dollar, weil die Schweizer jederzeit einfach ihre Investments abstoßen können, den Schweizer Franken zurückkaufen können und ihn wieder aufwerten können, während wir das nicht können. Das Geld ist verpufft. Also vor allem in ineffizienten Investitionen oder so, die der Staat getätigt hat oder. So. Wenn jetzt ein Land statt der Investition in einen Aktienfonds oder so Bitcoin kauft, als bestes Anlagekapital, zumindest in den letzten 16 Jahren und vor allem auch vom Risiko her, und das auch wir vielleicht mal in die Zukunft transportieren, dann wird einem ganz schnell klar, die Länder, die große Mengen an Bitcoin haben, werden wahrscheinlich ihre Währung tierisch aufwerten können. Und das kann irgendwann dazu führen, dass wenn du gar kein Bitcoin hast, deine Währung einfach im Verhältnis zu allen anderen in Grund und Boden fällt. Und gar kein Vertrauen mehr hat. Und das zwingt dich früher oder später dazu, einen Bitcoin-Bestand aufzubauen. Und wenn du das machen willst, heißt das ja auch wieder als Staat, du musst Geld drucken, um Bitcoin zu kaufen. Das heißt aber, ein wenig von diesem Effekt Geld drucken fehlt dir an anderer Stelle, weil das Geld drucken auch erstmal das Geld entwertet. Und das heißt, Staaten müssen sich disziplinieren, müssen vorsichtiger werden mit dem Ausgeben ihres Geldes und wofür sie es ausgeben und müssen versuchen, so viel wie nur möglich einzusparen, um das stattdessen für Bitcoin auszugeben. Und da merkt man dann so langsam, so kann Bitcoin ganze politische Systeme disziplinieren, vorsichtiger mit Geld umzugehen, weil es einen inhärenten Anreiz schafft, lieber wieder zu sparen. Also es gilt nicht nur für uns Menschen, dass wir da stehen und sagen, brauche ich das neue iPhone wirklich? Ich habe ja vor 2 Jahren erst ein neues gekauft. Oder stecke ich das Geld lieber in Bitcoin, dann kann ich mir in Zukunft 5 iPhones kaufen. Für den Staat gilt der gleiche Prozess, nur eben auf Geldebene oder halt auf der Fiat-Druck-Geldebene, wie auch immer man das nennen möchte. Und von daher glaube ich, früher oder später kommt kein Staat drumherum das zu tun. Und alleine, dass die Amerikaner als größte Volkswirtschaft der Welt schon eine strategische Bitcoin-Reserve erlassen haben. Ich meine, noch kaufen sie nicht aktiv, aber die Pläne zum Kauf sollen jetzt bald veröffentlicht werden. Da muss man sich einfach klar machen, wenn die das schon machen, dann werden sowieso alle nachziehen müssen. Das geht gar nicht anders. Das ist ist quasi ausgeschlossen, dass der Euro niemals Bitcoin kauft, während die Amerikaner das tun. Also irgendwann muss dieser Zeitpunkt kommen.
Aber ich meine, wir sehen ja auch, in Deutschland hat der Staat ja auch ordentlich gespart. Wir haben ganz tolle Brücken, wir haben ganz tolle Straßen. Also auch da kommt es an, für was spart man und für was gibt man Geld aus? Jetzt wichtig da draußen auch, sparen heißt nicht gar kein Geld mehr ausgeben, weil man braucht eine gewisse Infrastruktur, damit alles läuft. Aber für manche Sachen kann man sich vielleicht überlegen. Heißt es aber für dich, glaubst du mittelfristig?
Vielleicht ganz kurz dazu, das ist ja das Gleiche wie bei einem Menschen. Also ich muss ja auch irgendwo wohnen und ich muss essen und ich brauche wahrscheinlich ein Auto. Also irgendwelche Ausgaben habe ich. Aber die Frage ist eben, lebe ich über meine Verhältnisse? Und das ist das, was die Staaten im Moment tun. Das Geld, was jetzt gerade in Form von Steuern eingenommen wird, aber obendrauf auch durch das Drucken von Staatsanleihen beziehungsweise über diesen Prozess des Drucken von Geld, sorgt natürlich dafür, dass der Staat unfassbar viel mehr Kapital hat, als er in die eigene Infrastruktur investiert. Und was er halt im Moment macht, sind einfach Ausgaben, die wirklich unnötig sind oder vor allem die einzelne Akteure bereichern, wo eigentlich keiner einen Vorteil langfristig durch hat, außer die Nutznießer dieses Systems. Und da will ich auch niemandem was unterstellen, aber es ist halt zweifelsohne immer so gewesen, dass wenn es eine zentrale Kreditgeldschöpfung gibt, auch an die, die nah an dieser Kreditgeldschöpfung stehen, sich da am meisten durchbereichern können. Ja, und das passiert bis heute. Es gibt Großkonzerne in Deutschland, die sind so horrend verschuldet, die werden von diesen Schulden nie wieder wegkommen. Und die haben es aber nicht geschafft, damit weltweit konkurrenzfähig zu bleiben. Und das heißt einfach, ab einem gewissen Punkt werden diese Schulden niemals zurückgezahlt. Das ist einfach als Inflation auf die Gesellschaft umgewälzt. Und trotzdem sind da Leute angestellt, die Milliarden teilweise über Gehälter über die letzten 10 Jahre verdient haben. Und da merkt man einfach, das ist nichts anderes als eine Umverteilung, Geld zu drucken. Und dieser Prozess, der ist ab einem gewissen Punkt immer einladend, ihn zu, ich sag mal, untermauern oder auszunutzen. Und das Einzige, was das verhindern kann, ist, dass es echte Kosten gibt. Und die echten Kosten sind erst dadurch sichtbar, dass du weniger Bitcoin kaufst. Das ist deine Opportunität. Ja, du merkst auf einmal, guck mal, Manager XY hat jetzt in den letzten 10 Jahren 8 Milliarden verdient. Stell dir vor, wir hätten das in Bitcoin gesteckt. Ja, ist ja jetzt übertrieben.
Ich glaube, kein Manager 8 Milliarden.
Nein, nicht auf der Art und Weise. Aber es gibt Leute, die sind mit Aktien beteiligt worden. Das Unternehmen konnte horrende Kredite nehmen. Die Aktien sind im Wert gestiegen und. Also es gibt durchaus Personen, die so zu Milliardären wurden, auch wenn man sich deutsche Automobilindustrie anschaut. Man darf das nicht auf Gehaltsebene nur sehen. Man muss sich trotzdem klar machen, wenn jemand so viel Geld aus einem Unternehmen rauszieht, was ja auch sein gutes Recht ist als Unternehmer, dann hat er damit einen Erfolg gehabt und kann sich da natürlich bereichern. Man muss sich aber klar machen, dass das heute eben nicht unter einem rein marktwirtschaftlichen Aspekt passiert, sondern unter einem Aspekt, dass solche Unternehmen sich Geld erzeugen können beim Staat, wie andere das nicht können. Weil dein Bäcker, der kann nicht auf diese Art und Weise Geld drucken, um dir deine Brötchen zu verkaufen. Und dementsprechend, da gibt es Leute, die zu Milliardären werden, aber mit einem Prozess, dass sie eigentlich nur Geld gedruckt haben an einer Stelle und gar kein, kosteneffizientes Unternehmen aufgebaut haben. Ja? Und diese Verzerrung, die hatte bislang keine Kosten für irgendwen, die hatte Kosten für die Gesellschaft, aber weil das keiner so aktiv tragen musste und kein Politiker die Kosten dafür tragen musste, gibt es keine Opportunitätskosten für diese Leute und die sagen, ja gut, läuft doch. Ja, die Gesellschaft wird ein bisschen ärmer und wir verteilen das Geld um auf einzelne wenige Akteure. Aber wenn es die Opportunität gibt, wir konnten jetzt auch als Staat weniger Bitcoin kaufen, was unsere Währung schützt, dann hast du am Ende eine Opportunität und dann hast du auch einen Anreiz, dass das nicht mehr so einfach geht, dass ein Unternehmen sich so verschuldet, dass es am Ende 400 Milliarden Euro Schulden hat. Ja, und das ist genau dieser Prozess, von dem ich rede, was am Ende diese Systeme diszipliniert und wie sich auch von ganz alleine wieder ein faireres Verhältnis von ich verdiene Geld aktiv mit meiner geleisteten Arbeit und nicht mehr durch meine Lobbyverbindungen zur Gelddruckmaschine. Ja, das ist einfach der Unterschied.
Wie du es gerade beschrieben hast, würdest du eher darauf hindeuten, dass Staaten so ein Überlaufbecken haben, wo sie Bitcoin reinpacken, wo sie mal abpumpen können, wieder einpumpen können, damit sie ihre Währung am Weltmarkt steuern können. Das wäre jetzt aber noch kein Bitcoin-gestützte Währung, wie es mal mit Goldstein in den USA wäre. Ich glaube, ist sowas überhaupt leistbar, dass man wirklich mal sagt, pro Satoshi gebe ich 1 Million Euro aus?
Ich glaube, das ist halt, ich glaube, die Bindung zwischen Gold und Fiat-Geld ist halt damals von Gold auf Fiat-Geld gekommen. Das ist eine andere Richtung. Wenn wir jetzt zurück von Fiat-Geld an eine harte Bindung kommen, dann ist der Weg ein anderer. Das heißt, wir haben damals mal eine 100% Deckung gehabt zwischen Gold und Fiat. Also es war die Free-Banking-Ära, also in der Zeit, wo Banken selber Dollar ausgeben konnten auf Basis ihrer Rücklagen. Und wenn es einen Bankrun gab und die Leute gesagt haben, wir wollen unser Geld zurück und sie hatten das Gold nicht, dann kann es sein, dass deren Banknoten einfach wertlos waren, ja, weil sie nicht mehr gedeckt waren. Und genau um das zu bekämpfen, ist die Zentralbank gegründet worden, die dann in diesem Moment den Banken das nötige Geld gibt und das Vertrauen gibt. Ja, der Dollar ist jetzt nicht mehr von einer Bank ausgegeben, sondern von diesem Bankensystem, dem Federal Reserve System so in den USA. Und damit ist auch quasi der Prozess zum Fractional Reserve. Das heißt, wir decken Dollar nicht mehr zu 100% mit Gold, sondern nur noch, mit einem Drittel an Gold. Ja, das ist damit erst möglich geworden, das langfristig durchzuführen, ohne dass Bankruns das System bedrohen. Und das heißt, wir sind jetzt an dem Punkt, wo wir wahrscheinlich nur noch 1% unseres Geldes als Deckung im Staat haben. Ja, also der Staat hat ja noch Goldreserven und so weiter. Aber eben keine feste Bindung mehr. Genau. Und es gibt auch kein Versprechen der Umtauschbarkeit mehr, aber diese Deckung ist trotzdem irgendwie noch da. Ja. Da aber auch das alles synthetischer Natur ist, wir wissen ja auch, Gold wird gehandelt in Form von Zertifikaten und das ist wahrscheinlich genauso. Die Zertifikatsmenge ist wahrscheinlich auch 150 mal größer als der physische Bestand. Merken wir auch, da ist eigentlich Fiat entstanden, wenn man so will, ja, weil wir es einfach nicht mehr überprüfen können.
Auch wichtig, es gibt ja, wichtig zum Thema Zertifikat, es gibt einen ganz wichtigen Unterschied. Es gibt einige, die sind, wie du wirklich sagst, Zertifikate auf Futures und auf Optionen. Das ist wirklich aus dem Nichts geschaffen. Es gibt aber auch welche, die wirklich mit physisch hinterlegten Gold gedeckt sind. Das wäre jetzt
wieder. Ja, aber du kannst es nicht beweisen. Das ist mein Argument.
Ja, also du kannst dich selber nachzählen. Da hast du einen gewissen Vertrauenspartei, die du dabei haben musst, um zu sagen, den glaube ich. Aber es gibt zumindest eine Abgrenzung zwischen welche, die haben physisch hinterlegt und welche, wo man ganz klar weiß, das ist Papiergold.
Genau, das ist die rechtliche Seite. Aber jetzt stell dir einfach vor, wir haben bei JP Morgan mehrfach den Fall gehabt, kann man mal recherchieren, das ist wirklich sehr, sehr spannend, allein in den letzten Jahren, dass zum Beispiel die dort ausgegebenen physischen Silberzertifikate nicht gedeckt waren. Und das bei der größten Großbank der Amerikaner. Und da ging es um wirklich sehr große Summen. Die waren einfach ungedeckt. Ja. So, und jetzt muss man sich überlegen, wie viele das weltweit, in welchen Ländern auch immer machen, Zertifikate ausgeben und so weiter. Wir können das nicht prüfen. Und selbst die überzeugtesten Goldbugs gehen davon aus, dass die Menge von den Zertifikaten, die gedeckt sein sollten, 150 Mal größer ist als der physische Anteil. Also es würde bedeuten, Gold müsste 150 Mal teurer sein, als es das heute ist. Aber wir können es eh nicht mehr prüfen. Also es ist vorbei. Ja. In einer digitalen Welt kannst du eine digitale Information nie auf ihre Deckung prüfen. Ja, das geht immer nur mit Vertrauensparteien. Und das ist genau das, wovon ich rede, dieses Vertrauensproblem.
Ha, jetzt komme ich ins Spiel. Vertrauen. Wir haben nämlich auch welche. Wir haben mehrere Zertifikate auf Gold. Und ich weiß, dass die gedeckt sind, weil da ist jemand halt immer schon der Prüfer dahinter. Und vielleicht kriege ich irgendwann mal eine Kamera dorthin, um diese Goldbestände auch für euch zu filmen. Wenn ihr das sehen wollt, lasst mal einen Kommentar dazu da. So, jetzt habe ich es auch mal gedroppt. Werbung Ende. Ja.
Das Problem ist, selbst wenn ihr ehrlich seid, und 90% eurer Konkurrenten das nicht sind, dann ist ja euer Gold, euer Zertifikat auch weniger wert, weil die haben mehr Zertifikate gedruckt. So, egal, zurück zum eigentlichen Thema. Dadurch, dass du bei Bitcoin dieses Spiel nicht spielen kannst, also selbst wenn du Paper-Bitcoin ausgibst, du kannst immer überprüfen, gibt es die echten Bitcoin. Und wir kennen zum Beispiel heute die BlackRock-Adressen. Wir können sehen, passen die ETF-Anteile, die BlackRock ausgibt, zu den Bitcoin. Und wenn sie hier betrügen würden, aus welchen Gründen auch immer, dann wäre es sehr gefährlich für den gesamten ETF-Markt, weil das würde auf einmal dazu führen, dass BlackRock keine gute Ausrede hätte, warum die Bitcoin nicht gedeckt sind. Bei Gold können sie sagen, oh Gott, ja, wir schieben das auf die Vertrauenspartei, die hat Blödsinn gemacht. Ne? Aber das prüft auch keiner und kann auch keiner so wirklich prüfen. Wenn das bei Bitcoin auffällt, würde das Vertrauen in den gesamten ETF-Markt fallen. Ne? Also Bitcoin, bei Bitcoin zu betrügen, hat sehr, sehr hohe Opportunitätskosten, höher als bei jedem anderen Gut. Und die Sache ist halt, ein Staat, der also jetzt anfängt zu verstehen, er braucht Bitcoin, weil das ständig im Wert steigt, weil es auch eins von diesen Gütern ist, die du digital nicht drucken kannst, also anders als Gold und alles andere und Öl und jeder andere Rohstoff. Es ist immer in der Reihenform, in der physischen da, hat irgendwann Anreiz, einen Bestand aufzubauen. Das heißt, du wirst nicht von heute auf morgen, du wirst wahrscheinlich auch nie diesen Tag haben, wo die USA sagen, jetzt gibt es eine 100%ige Umtauschbarkeit von Dollar in Bitcoin, aber sie werden einfach irgendwann einen Bestand haben, der immer größer wird und der Anreiz wird immer da sein, die Deckung so möglichst hoch zu halten, wie es nur geht, um möglichst viel Spielraum zu haben, deinen Dollar abzusichern in schlechten Zeiten. Und von daher glaube ich, wir kommen automatisch zurück zu einer Art, vielleicht auch Fractional Reserve Banking, aber wo die Reserve im Verhältnis zur Fraction, also zu, oder die Reserve im Verhältnis zum ausgegebenen Gut immer größer wird. Und
nicht fix ist, das heißt nicht ein Drittel, nicht die Hälfte, sondern man kann es vielleicht einsehen. Vielleicht sogar gibt es eine Staatswallet, man kann wirklich einsehen, was hat der Staat denn wirklich irgendwann mal, was natürlich auch wieder Vertrauen schaffen würde.
Genau. Und jetzt muss man sich überlegen, was passiert, wenn dann deine Währung brutal abwertet, weil die Leute einen Vertrauensmissbrauch haben oder vermuten, dann bist du auf einmal nicht in der Lage, alles zurückzukaufen, weil du zu wenig Bitcoin hast. Ja, dann kann das wirklich sein, dass trotzdem deine Staatswährung wie in Venezuela, der Bolivar, in einer Hyperinflation endet, kollabiert und dann ist das Spiel vorbei. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendein Staat dieses Risiko eingehen will. Und das ist ja auch das muss man sich auch klar machen, andere Staaten können, wenn sie dich angreifen wollen, auch dieses Misstrauen ausüben. Ne? Zum Beispiel, weil sie viele Staatsanleihen haben und sagen, wisst ihr was, wir besitzen 15% der Staatsanleihen eines Landes, die hätten wir jetzt gerne alle schlagartig umgetauscht. Ja, bitte zurückgeben. Und das kann dann ganz schnell zu einer extremen Inflation führen, weil die extreme Mengen Dollar oder was auch immer, Staatswährung drucken müssen. Du kriegst diese Staatswährung, weil du gibst ja deine Zertifikate zurück. Und weißt du, was du davon machst? Du kaufst in dem Moment Bitcoin. Das heißt, du schüttest deren Währung brutal in den Markt, wertest sie ab, wertest Bitcoin auf. Und wenn sie zu wenig Bitcoin haben, können sie in dem Moment einfach nicht zurückkaufen. Das kannst du beweisen. Also Amerika oder andere große Staaten könnten auf diese Art und Weise tatsächlich andere Länder angreifen. Deswegen versuche ich auch klarzumachen, wie essentiell das ist, dass Länder in Zukunft auf großen Mengen Bitcoin sitzen, weil sie sonst in diesem Spiel verlieren werden und von den anderen Fiat-Währungen zerstört werden könnten. Ja, es ist ein Wirtschaftsangriff, wenn man so möchte.
Jetzt waren wir gerade schon bei Vertrauen zerstören und Überlegungen und ein bisschen skeptisch sein. Da bringen wir vielleicht auch ein Thema ins Spiel, was man jetzt neuerdings eher beobachten sollte. Thema Bitcoin, Thema Krypto allgemein, was vor 5, 6, 7, 8 Jahren überhaupt noch keinen interessiert hat, was es einfach nicht in dem Maß gab. Und zwar die Überlegung, inwieweit heutzutage eigentlich Market Maker von großen Handelsplätzen irgendwo Interesse haben, den Markt mal in die eine oder andere Richtung zu schieben, weil es ja ganz klar zu erkennen ist, auf welchem Niveau haben wir viele Käufer, auf welchem Niveau haben wir viele Verkäufer. Und ein kleiner Schubs in eine Richtung oder in die andere Richtung könnte dazu führen, dass man viele Umsätze tätigt. Umsätze machen bei denen Gewinne. Also wie siehst du einfach aktuell so die Tätigkeiten von Market Maker an zentralen Börsen? Ist es für dich was, sagst du, ja gut, die können sich nicht langfristig gegen den Bitcoin stellen? Oder sagst du, ja, ist schon riskant?
Also sie können sich tatsächlich langfristig nicht gegen Bitcoin stellen und gehen ein erhebliches Risiko ein, wenn sie dieses Spiel machen, weil es kann einfach sein, dass nicht der erhoffte Effekt einsetzt. Ne? Es kann auch sein, dass morgen irgendeine super positive Nachricht aus den USA kommt. Zum Beispiel sagen die Amerikaner, ja, wir kaufen jetzt, was weiß ich, 5 Millionen Bitcoin. Ja, so, hypothetisch. Ja. Und in dem Moment hast du aber eigentlich vorher als Market Maker versucht, den Preis zu drücken, Bitcoin abgestoßen oder zum Beispiel ordentlich geschortet. Und dann fliegt dir das um die Ohren. Das kann dir immer passieren und du kannst die Welt nicht kontrollieren als Market Maker. Was du aber kannst, und das ist richtig, du kannst Impulse geben, die in manchen Situationen durchaus zentraler Natur sind und auch zentrale, kurzfristige Krisen auslösen können, an denen du dich bereichern kannst. Ein Beispiel, sagen wir mal, der Kurs geht die ganze Zeit nur hoch. Dann werden die Leute immer mutiger und hebeln sich immer weiter in Bitcoin rein. Und irgendwann ist die Absicherung sehr gering und der Hebel sehr groß. Und dann braucht es gar nicht so viel Schubs in die andere Richtung. Dann wird die erste Position liquidiert. Und wenn die liquidiert wird, wird die nächste liquidiert und so weiter. Und dann gibt es diesen Kaskadeneffekt. Das gibt's in Short- und in Long-Positionen, also gehebelt und geschortet. In beide Richtungen gibt's das. Und wenn du als Market Maker feststellst, dass der Markt extrem überhebelt ist, dann brauchst du gar nicht so viel Kapital, um einmal in eine Richtung einen Impuls zu setzen und diese Kaskade auszulösen. Das ändert aber nichts an der langfristigen Entwicklung von Bitcoin, sondern ist eher die kurzfristige Volatilität, wo man dann sieht, hey, Bitcoin fällt jetzt mal von, was weiß ich, irgendwie, jetzt haben wir im Moment so eine Phase gehabt, der stand bei 122, ist dann auf einmal so auf 113 gefallen. Das kann durchaus so ein Effekt sein, wo so ein Market Maker, ein größerer vielleicht oder ein paar zusammen mal den Markt ein bisschen bewegt haben, was aber eben für den langfristigen Kursverlauf von Bitcoin keine Relevanz spielt. Ja.
Das war vor allem auffällig, weil es meistens halt übers Wochenende häufig geschieht, zur Vergangenheitsbetracht, dass immer so Freitag, Samstag, Sonntag die Tage waren, wo halt stärkere Bewegungen halt angestoßen wurden. Und das ist vielleicht schon auffällig. Ich glaube, du hast ja schon in deiner Erklärung mitgegeben, ja, man sollte wissen, dass sowas geschieht. Und nein, man sollte deswegen vielleicht nicht unbedingt panisch sein. Jemand, der aber ganz neu am Markt ist, der jetzt, weiß nicht, sich glücklich und zufrieden gesetzt hat, vor 5 Monaten einzusteigen, der wird natürlich jetzt panisch. Aber ich glaube, man kann nur mitgeben, langfristig das ganze Spiel zu betrachten und sich bewusst sein, wie du gerade gesagt hast, sie können sich wahrscheinlich nicht langfristig gegen den Markt stellen. Und deswegen bitte nicht sofort aus Panik reagieren, sondern bewusst der Aktion. Und wenn man rausgeht, wenn man merkt, es ist zu viel, man muss ja nicht alles verkaufen, man kann einen Teil veräußern und man sagt, das Risiko ist mir persönlich einfach zu groß, ich schlafe nicht gut. Man muss sich erst an die Bewegung vom Kryptomarkt gewöhnen. Und ich glaube, jemand, der als deutscher Sparbuchsparer sein Geld sofort in Bitcoin investiert, ich glaube, für den sind schon gewisse physische und psychische Schmerzen damit verbunden.
Ich glaube, man sollte sich bei Bitcoin immer klar machen, dass man dort investiert wegen den guten Eigenschaften und nicht wegen irgendwelchen Kursprognosen. Ja? Wenn man an die guten Eigenschaften glaubt, dann weiß man, es gibt keine Alternative für Bitcoin und Bitcoin löst mehr Probleme im Finanzsystem als jedes andere Asset der Welt. Und dementsprechend, insbesondere unter den neuen, ich meine, vor ein paar Jahren hätte ich ja noch so ein bisschen die Argumentation gelten lassen, ja, was ist, wenn die Amerikaner es mal verbieten oder so. Aber das ist alles besiegt. Bitcoin hat eigentlich schon gewonnen. Bitcoin ist so gesehen die wertvollste Information, die du gerade haben kannst. Das ist ein bisschen wie die zukünftigen Lottozahlen zu kennen. Es ist eigentlich klar, dass Bitcoin gewonnen hat. Und es ist jetzt nur noch die Frage, wie der Weg bis an die Spitze ist. Aber die Spitze ist eigentlich mit ziemlicher Sicherheit greifbar. Ne? Und da ist halt klar, man kann immer noch sagen, ja, ich will trotzdem nicht alles draufsetzen oder so. Verstehe ich ja auch. Nur die kurzfristigen Entwicklungen sind hochvolatil. Und das zeigt sich bei Bitcoin zum Beispiel durch einen Sparplan, dass du eigentlich nie länger als 2 Jahre im Minus warst, wenn überhaupt. Ja, und das, wenn du beim absoluten Allzeithoch eingekauft hast, ja, weil sich durch den Sparplan auch beim fallenden Kurs, sobald der Kurs ein bisschen hochgeht, das schneller wieder repariert. Und selbst wenn du nur einen Kauf getätigt hast, bei einem Allzeithoch hat es maximal 4 Jahre und vielleicht ein paar Wochen gedauert und du warst wieder im Plus und zwar massiv im Plus. Na, das ist also die Entwicklung, die wir sehen. Und das zeigt, Ja, Bitcoin ist hochvolatil, aber langfristig hat er immer neue Höchststände gefunden. Und das unter einer Zeit, wo natürlich das regulatorische Umfeld bei Welten nicht so gut war wie jetzt.
Aber ob wir diese Vierjahreszyklen wirklich weit in der Zukunft so mit einer gewissen Sicherheit sehen werden, ich glaube, es bleibt spannend und ist fraglich, weil ich glaube, dadurch, dass jetzt einfach wesentlich mehr Akteure am Markt mit größeren Beträgen unterwegs sind, flacht sich das, glaube ich, auch ein bisschen ab. Vielleicht gut, weil Bitcoin erwachsen wurde, vielleicht aber für die schlecht, die eben jetzt erst einsteigen, weil die ganz, ganz großen Anstiege vielleicht schon waren.
Aber das ist interessant, da würde mich auch deine Meinung zu interessieren, weil du bist ein alter Hase in dieser Finanzwelt und ich würde fast behaupten, das, was jetzt gerade passiert, sorgt dafür, dass es immer mal kleinere Rückschläge gibt, eben in diesen überhebelten Phasen, dass die extrem kurz werden und eigentlich nur noch eine Richtung noch aggressiver gegangen wird, und zwar nach oben. Aus folgendem Grund: Bitcoin kann sich jetzt durch die Regulatorik an sehr professionellen Finanzinstrumenten bedienen, oder die Bitcoiner können das tun. Folgendes Szenario: Kurs geht nach oben, ist klar. Nachfrage ist groß, geht hoch. Dann, wenn der Kurs hochgeht, die Treasury Companies sitzen auf großen Beträgen Bitcoin, und gerade wenn der Kurs hochgeht, können sie davon ausgehen, die eigene Aktie wird überbewertet, weil die Leute erwarten, die ist in Zukunft mehr wert. Das ist ja immer der zukünftige Kurs. Die können sie dann drucken, noch mehr Bitcoin kaufen. Also geht der Kurs hoch, Anreiz zum Kaufen. Jetzt kommt das Interessante: geht der Kurs runter. Geht der Kurs runter, kannst du deinen Bitcoin nehmen und als Sicherheit für einen Kredit hinterlegen. Vor allem dann lohnt es sich, weil du, dass sie von einem schon gefallenen Niveau nochmal 50% fällt, ist ja unwahrscheinlich. Das heißt, in dem Moment hinterlegst du deine Bitcoin als überzeugter Bitcoiner, nimmst den Kredit raus, kaufst davon wieder Bitcoin, was ja auch dann noch schneller einen Kredit abbezahlt. Also immer, wenn der Kurs fällt, ist der Anreiz groß, deine bereits vorhandenen Bitcoin als Sicherheit zu hinterlegen. Nicht zu viel, weil es ist ein Hebel, klar. Aber als Bitcoin, als überzeugter Bitcoiner, sagen wir, der Kurs ist schon um 50% gefallen, ja, so richtige Bärmarktphase, dass er dann nochmal von dort aus...
Aber er kann auch weitere 50% danach fallen, genau, was wir schon erlebt haben.
Also natürlich kann er. Und das machst du vielleicht auch nicht mit all deinen Bitcoin, aber du machst es dann mit der Hälfte deiner Bitcoin, dass du auch nochmal 50%, wenn er nochmal fällt, nachversichern kannst. Aber als überzeugter Bitcoiner gibt es auf einmal jetzt ein Werkzeug, was dir Kapital gibt, wenn der Kurs fällt, was es vorher nicht gab. Gab es einfach nicht. Und das heißt, die Bitcoin, die jetzt abverkauft werden, werden schnell wieder gekauft, dadurch, dass in einem fallenden Kurs die Bitcoiner Werkzeuge haben, um sich zu rekapitalisieren. Und das heißt, ja, die Drops werden da sein, aber wahrscheinlich werden sie nicht so lange gehen. Und sobald der Kurs wieder steigt, gibt es wieder doppelte Nachfrage nach Bitcoin.
Aber du merkst, wir sind eigentlich doch fast einer Meinung, weil ich glaube eben nicht, dass wir diesen Vierjahreszyklus mit einem totes Bärenmarkt haben, mit einem Ewigkeiten Winter über 1, 2, 3 Jahre und dann wieder eine Rallye
für... Nein, wir haben nur noch God-Candles.
Ich glaube eher, wir haben jetzt einmal vielleicht irgendwann mal Staats- und Pensionsfonds, die eben, auch wenn der Markt so schnell agiert, gar nicht versuchen, kurzfristig Geld zu machen. Die binden relativ große Mengen an Bitcoin. Aber ist egal, wie
viel. Kapital meinst du?
Bitte? Oder, ja. Aber ist egal, wie viel die binden. Auch mit nur 3 Bitcoins am offenen Markt wird der Bitcoin-Preis trotzdem nach oben und unten getrieben. Aber ich glaube, da gibt es einen größeren Safe Haven, in dem wir haben. Und auf der anderen Seite, wie du es gerade schon beschrieben hast, gibt es Akteure, die dann durchaus auch mal zwischendrin wieder versuchen werden, nicht der Letzte zu sein, der wieder Bitcoin einkauft. Und deswegen glaube ich persönlich, wir werden natürlich weiterhin immer wieder Auf- und Abzyklen haben. Die werden aber nicht mehr so genau auf diese 4-Jahres-Schiene passen, wie wir es bisher gesehen hatten. Es wird immer, die Kurve wird es immer anflachen. Das heißt nicht, dass wir keine Schwankungen haben, aber ich glaube eben nicht, dass wir 4-Jahres-Tief hoch, dann wieder 4-Jahres-Tief hoch. Ich glaube, davon werden wir in den nächsten spätestens 1 bis 2 Halving-Zyklen komplett abweichen.
Ja, das denke ich auch. Aber erstmal nimmt, glaube ich, der Halving-Effekt noch zu, bis er abnimmt. Weil im Moment das tatsächlich signifikant ist, wie die Bitcoin im öffentlich handelbaren Bestand sich verringern. Und zwar schneller, als der Halving-Zyklus zunehmen kann. Wodurch ich sogar sagen würde, der Zyklus wird sogar noch vom Effekt zunehmen erstmal, bis er dann irgendwann wirklich abflaut, weil die Menge, die dann am Bitcoin noch neu gedruckt wird, einfach verschwindend gering ist. Und dann spielt es keine Rolle mehr.
Du hast gerade noch von Finanzinstrumenten gesprochen. Vielleicht noch als vorletzte Frage einfach, klar, müssen wir mal kurz über Strategy, /MicroStrategy. Warum gibt es da 2 Namen? Sie hat sich zwar umfirmiert in Strategy, hat es aber noch nicht bei der Nasdaq gemeldet. Deswegen an allen Wertpapierbörsen heißt das Ding weiterhin MicroStrategy. Also flamed niemanden, der das Ding MicroStrategy nennt, denn so ist einfach an der Börse noch notiert, die Aktie, und sie selber nennen sie halt jetzt Strategy. Die haben jetzt ja, glaube ich, die 5. Aktie rausgebracht. In Deutschland kannst du, glaube ich, aber nur die normale Strategy-Aktie handeln. Was glaubst du, welchen Einfluss hat es eigentlich auf den Preis der normalen Aktie, dass es so viele andere Aktien auch am Markt gibt, weil die werden stark nachgefragt, weil ja Wir wissen, die haben spezielle Regeln in den USA, was eben diese Aktie mit gewissen Vorzügen, da musst du einfach mal so, ja, bei uns in Deutschland Vorzugsaktie heißt, du kriegst mehr Dividende, hast aber kein Stimmrecht. Amerika heißt Vorzugsaktie, du bist bei einer Liquidation des Unternehmens besser gestellt. Was kennen wir in Europa bei Anleihen, dass du eben Tier 1, Tier 2, Tier 3, das heißt, wenn das Unternehmen gegen die Wand fährt, kriegen erst die Ersten was, dann die Nächsten und irgendwann am Schluss kriegen die noch was übrig bleibt. Und Strategy macht halt sehr viele Vorzugsaktien. Aber was hat das für einen Einfluss auf die klassische Aktie, die wir in Deutschland handeln können?
Ja, also in meinen Augen ist das im Moment tatsächlich das Momentum ein bisschen raus. Nicht nur bei Treasury, bei Strategy, wir sehen das auch bei Metaplan und bei anderen. Die kaufen aggressiv weiter, können aber zum Teil nicht mit dem Bitcoin-Kurs mithalten, was hochinteressant ist. Oder fallen sogar zum Bitcoin-Kurs, das ist in den letzten Wochen. Ne? Das ist auch wieder eine kurze Momentaufnahme. Also wenn du mich fragst, glaube ich trotzdem, dass Strategy in spätestens 20 Jahren das wertvollste Unternehmen der Welt ist. Ja? Die sitzen auch so viel Bitcoin und es gibt kaum Liquidationsgefahren bei denen, also wirklich erstaunlich gering. Ich weiß, viele denken, das sei anders. Die haben sich aber einfach mit den Fundamentaldaten des Unternehmens nicht befasst. Also der Punkt, dass so ein Unternehmen liquidiert wird, müsste bedeuten, Bitcoin fällt um 80% und bleibt dafür 4 Jahre. Das wäre für Strategy gefährlich, möglicherweise. Aber selbst das nicht unbedingt, weil sie hätten immer noch, also es ist wirklich, dass die liquidiert werden, ist unfassbar gering, die Chance. Ja. Und klar, nicht null, aber unfassbar gering, deutlich geringer, als so manch einer da draußen tut. Ja. Und jetzt als Beispiel, Metaplanet ist sogar nur halb so stark verschuldet. Bei denen ist die Chance noch geringer. Also ich glaube nicht, dass das, ne, also das ist so der Punkt. Es wird einige geben, die werden liquidiert, die es aggressiver spielen, die haben auch viel weniger Bitcoin und die sind auch dann gar nicht so interessant am Markt. Aber Strategy auf keinen Fall. Und jetzt ist so für mich die Betrachtungsweise dabei einfach, dass ich sage, die Finanzprodukte, die sie gerade ausgeben, sammeln so viel Kapital ein, eigentlich Kapital, das gezielt angezapft werden soll, also die nur in Vorzugsaktien investieren sollen oder dürfen, da die aber so nachgefragt und so gut laufen, ziehen sie damit plötzlich auch Kapital an, was nicht nur diese Dinge kaufen kann. Und die kaufen jetzt nicht die Stock A, die kaufen jetzt lieber das andere. Das wird sich irgendwann wieder einigermaßen auflösen. Zum einen, weil ich glaube, wenn Bitcoin mal schlechte Jahre hat, können sie die Dividende auf die Vorzugsaktien nicht zahlen. Was nicht schlimm ist, weil das steht halt so auch da drin. Bei den meisten, ich glaube, bei einer müssen sie trotzdem zahlen, aber bei den anderen können sie es aussetzen, wenn das Kapital nicht da ist. Ja? Und das Kapital ist nur da, wenn die Stock A gedruckt werden kann. Ja, weil sie verkaufen keine Bitcoin, sie verwässern, wenn überhaupt, den Bestand. So, und das können sie auch, weil sie den Bestand erstmal sogar aufgebaut haben durch die neuen Produkte, die sie verkauft haben. Das ist ja auch das Spiel. Sie können die Dividende zahlen, weil Strategy sagt, schau mal, ich kaufe davon Bitcoin und du weißt, wie gut Bitcoin ist. Die Chance ist groß, dass ich dir 8% pro Jahr zahlen kann auf Basis der Bitcoin-Performance, die ich gekauft habe. Und die kann ich machen, weil ich daraufhin wieder meine Aktie drucke. Das entwertet die Aktie und ich glaube, dass da im Moment das Momentum raus ist und das wird, glaube ich, erst wieder kommen, wenn ein richtiger Hype da ist. Und Strategy muss trotzdem aufpassen, nicht zu viele dieser Produkte an den Markt zu bringen, weil die Leute immer sagen, wenn die deutlich besser laufen, erwartbar besser laufen als die Hauptaktie, warum sollte ich die kaufen? Ich habe dort mehr Sicherheit, ich habe eine Rendite, es werden trotzdem Bitcoin gekauft, was will ich mit der Stock A? Und wenn da Strategy aber die Fähigkeit verliert, die zu drucken, dann verlieren sie auch die Fähigkeit, für die anderen Produkte Kapital zu geben. Wenn die dann im Wert auch noch fallen und die Nachfrage nach der Stock A weg ist, dann ist nicht so gut. Dann kann das durchaus mal auch eine extreme Flaute für den Aktienkurs bedeuten. Wie gesagt, das Unternehmen ist dann nicht pleite, aber dann performt es wahrscheinlich über einige Zeit sehr schlecht im Verhältnis zu Bitcoin und verliert ein bisschen das Interesse.
Ich meine, du sagst ja gerade selber, diese Akkumulation, Bitcoin-Akkumulationsaktien, die laufen gerade schlecht, wesentlich schlechter als Bitcoin. Da wird es natürlich auch spannend zu hören, ab wann Strategy mal aufhört, Bitcoin direkt zu kaufen, sondern vielleicht irgendeinen Mitbewerber aufzukaufen, der im Schnitt Preisaktien im Vergleich zu Bitcoin, die da sind, sogar positive Effekte hat und nur über den Weg indirekt vielleicht mal Bitcoin aufkaufen könnte.
Genau, also wenn dieses Spiel bei einem anderen kleineren Unternehmen so läuft, dass das unterbewertet ist, also wenn die Aktien alle zusammen günstiger sind als der Bestand an Bitcoin, den das Unternehmen hat, könnte Strategy ja sagen, ja, wir kaufen jetzt nicht Bitcoin, sondern zu einem Net Asset Value von 0,8 kaufen wir einfach mit 20% Discount das Unternehmen und haben dann die Bitcoin zu 20% Discount bekommen. Ich glaube, Strategy wird dieses Spiel nicht so schnell machen. Ich glaube, andere werden das eher machen als Strategy, weil das ein anderes Spiel ist einfach. Das ist schon eine andere Art und Weise, an die Bitcoin zu kommen, als sie direkt zu kaufen. Und bringt auch regulatorische Hürden und Friction mit. Ja, also du übernimmst ein Unternehmen mit möglicherweise Mitarbeitern und sonst was, musst das erstmal alles durchliquidieren. Und also das ist nicht so einfach und hat auch Opportunitätskosten. Und ich glaube, dass Strategy vor allem, weil sie dieses puristische Modell haben, auch sehr klar auf diesem Fokus sind, Bitcoin-Produkte auszugeben, statt Unternehmen zu kaufen. Und da bin ich gespannt. Also es wird Unternehmen geben, die das tun. Hundertprozentig wird über diese Art und Weise jemand akkumuliert, weil das günstiger ist, einfacher als die Bitcoin an der Börse zu kaufen. Und vielleicht haben wir am Ende eine Handvoll große Treasury Companies, 5 Stück oder so, und 2 von denen kaufen kleine auf. Sowas ist denkbar, ja.
So, zum Abschluss, wir wissen ja immer, billiger Kredit, billiger Zins, toll für Bitcoin. Ja? Wir haben jetzt dieses Jahr schon Anfang des Jahres gehofft, ganz viele Senkungen. Da war es erstmal ja relativ wenig. Die Zahlen in den USA sahen nicht so gut aus. Jetzt, wenn man sich mal einfach anschaut, wie in Chicago bei Seaboard, da gibt es eben Wetten auf, nennen wir es einfach mal Wetten, auf steigende oder fallende Zinsen. Und wenn man sich das mal anschaut, dort ist eben keine Umfrage, na, was glaubst du, steigende oder fallende Zinsen, sondern da setzt wirklich jemand Geld drauf. Und deswegen ist es halt schon eine gewisse Maßeinheit, mit der man dann rechnen kann. Und das ist momentan ja, ich glaube, bei über 92% die Wahrscheinlichkeit, dass eine Zinssenkung um zumindest 0,25% in der September-Sitzung durchgehen könnte. Und auch für den Oktober sind wir bei über 61%, dass es nochmal 0,25% runtergehen könnte. Einfach, wir machen keine Kursprognosen, aber insgesamt gibt's weiter diese Story, billiges Geld, USA, toll für den Bitcoin. Oder muss man irgendwann sagen, ja, aber der US-Dollar ist ja eh schon so am Straucheln. Und irgendwann ist es einfach nicht der Dollar, Entschuldigung, der Bitcoin steigt weiterhin, sondern der Dollar wird weiter und weiter abgewertet und deswegen wirkt es halt so, als würde der Bitcoin steigen würde.
Ja, ein bisschen ist das ja der Effekt, den wir gerade sehen. Das, wie du schon sagst, man sieht es am Eurokurs. Ja, wenn wir uns den angucken, der ist einfach nicht auf Allzeit hoch. Und trotzdem glaube ich, wenn der Dollar abwertet und nach wie vor sind die USA die größte Volkswirtschaft der Welt, da wird das Kapital der Amerikaner neue Wege suchen und auch flüchten. Und dann wird es in Bitcoin flüchten. Und ich würde mal sagen, wir haben jetzt 2 Maßeinheiten. Wir haben einmal nominal Dollar und wir haben Kaufkraft. Okay? Und ich würde sagen, nominal hast du recht, der steigt einfach, weil der Dollar entwertet. Richtig, dann haben wir aber noch keinen Kaufkraftzugewinn. Ich würde aber sagen, Kaufkraftzugewinn kommt auch, weil wenn der Dollar nominal abwertet, die Leute flüchten. Ja, dann gehen sie in andere Dinge. Und da haben wir gerade in den USA eine sehr spannende Situation, die insbesondere, ich sag mal, die insbesondere politischer Natur ist. Da sehen wir, Jerome Powell möchte die Zinsen nicht senken und Trump will ihn unbedingt dazu bringen, das zu tun. Und das ist für sie auch relativ notwendig für das Ansehen von Trump, weil die Arbeitsmarktdaten unfassbar schlecht sind und alles am Straucheln ist dort und die Zinspolitik auch nochmal Druck ausübt. Also er braucht niedrige Zinsen und der Markt geht von den Wetten gerade davon aus, dass die Zinsen dieses Jahr noch gesenkt werden, wahrscheinlich sogar 2-mal. Und das könnte erstmal wieder billiges Kapital heißen. Es könnte auch weitere Abwertung für den Dollar heißen. Es kann aber sogar sein, dass der Dollar dieses Mal tatsächlich durch niedrige Zinsen aufwertet, weil wenn der Arbeitsmarkt besser läuft, mehr Wirtschaft, mehr Nachfrage ist und das kurzfristig ein Aufatmen gibt. Wir wissen alle, langfristig leidet er wieder mehr. Das ist das Fiat-Spiel. Aber kurzfristig kann es dann sogar zum...
Aber auch wichtig, kurzfristig heißt auch, dass die Zinsen nur für kurzfristiges Schuldenaufnehmen sinkt, weil langfristig ist eben der Markt entscheidend. Auch wenn die Fed sagt, ich senke die Zinsen, aber wenn aber keiner am Markt draußen den Dollar zu dem Preis leihen möchte, für 10 Jahre muss die USA trotzdem wesentlich mehr zahlen, auch wenn die amerikanische Notenbank die Zinsen senkt. Also einfach mal für euch da draußen. Das heißt nur, dass für kurzfristige Kreditaufnahmen der Zinssatz gesenkt wird und für langfristige, wenn wir zum Beispiel als der deutsche Staat oder der japanische Staat amerikanische Staatsanleihen kauft, dann interessiert er herzlich wenig, was der Fed oder die Fed momentan als Zinssatz auflegt für kurzfristige Anleihen. Für langfristige Zeiten kann es sein, dass das ist halt auch das lange Zinsende, dass da die Zinsen für die Amerikaner trotzdem nicht günstig wären und häufig ist als Unternehmen, wie als Staat auch, natürlich immer heikel, wenn ich von Jahr zu Jahr mich finanzieren muss. Lieber mache ich das auf 10 Jahre und habe eine gewisse Finanzierbarkeit und eine gewisse Planbarkeit. Und das wird erstmal auch für die USA nicht kommen mit der kurzfristigen Zinssenkung. Da müssen sie insgesamt einfach mal nicht mehr der Rüpel auf dem Schuhplatz sein, der alle anpöbelt und danach Geld geliehen haben möchte, sondern muss sich vielleicht insgesamt auch wieder etwas besser positionieren.
Ja, das ist ja auch das, was ich sagte. Ich glaube, die strategische Bitcoin-Reserve kommt für die Amerikaner sehr gelegen, weil es einfach etwas ist, wo man wieder Vertrauen für den Dollar auch herstellen kann. Vertrauen, was man sich in den letzten Jahren verspielt hat durch, wie du sagst, politisches, rüpelhaftes Verhalten. Ja. Und einen Masterplan möchte ich aber nochmal gerade mit kommunizieren, also einen Masterplan, den die Amerikaner aufgesetzt haben. Und das ist Stablecoins. Es ist einfach so. Dadurch, dass die Amerikaner das CBDC-Thema verboten haben, was definitiv dem Vertrauen auch nicht zugutekommt, wenn du dich bei der Zentralbank authentifizieren musst, um den Dollar zu benutzen. Der Masterplan ist, Stablecoin-Emittenten, Herausgeber müssen Staatsanleihen kaufen oder Cash-Reserven haben, um die Stablecoin zu 100% zu decken. Und ein Stablecoin auf einer dezentralen Infrastruktur kann ohne KYC verwendet werden. Das heißt, vielleicht sind es nicht die Länder, die den Dollar dann verwenden, aber es sind die Bürger der Länder. Und das heißt, diese Bürger brauchen ihre Staaten nicht mehr um Erlaubnis zu fragen. Die installieren sich eine App, haben USDT und kaufen sozusagen die Inflation der Amerikaner ein. Die Amerikaner exportieren ihre Inflation über die Stablecoins in die ganze Welt.
So wird es jetzt schon gemacht mit gedruckten Dollar. In Lateinamerika waren die gedruckten Dollar ganz wichtig, dass die wegkommen. Und jetzt wird das Ganze digitalisiert. Absolut.
Richtig. Und das Krasse ist einfach, sie schaffen eine Nachfrage nach Dollar, weil er auf einmal permissionless wird. Du brauchst kein KYC machen, um den Dollar benutzen zu dürfen. Du brauchst keinen Bankaccount, um den digitalen Dollar benutzen zu dürfen. Während wir Europäer komplett auf dem Holzweg sind und glauben, wenn wir eine Zentralbankwährung machen, schlagen wir jetzt in die Kerbe, die die Amerikaner sich entgehen lassen. Das ist aber nicht der Fall. Weil keiner in Simbabwe oder in Venezuela wird mit seinem Personalausweis ein Konto bei der EZB machen, um den digitalen Dollar zu bekommen. Geht auch gar nicht. Und das Land wird es verhindern. Ja, aber die werden Stablecoins haben, die einfach werthaltiger sind als deren lokale kaputte Währung. Das heißt, über dieses Thema schaffen die Amerikaner eine unfassbare Nachfrage auf Bevölkerungsebene, nicht auf Staatsebene, auf Bevölkerungsebene weltweit. Und das ohne, dass diese Menschen irgendwo sich authentifizieren müssen oder sonst was. Für digitales Geld. Das wird alles verändern. Ja. Und das gepaart mit einer strategischen Bitcoin-Reserve, das ist der absolute Masterplan, dem Dollar in Zukunft Nachfrage zu geben und auch gegen alle zentralisierenden Nationen etwas zu haben, was sie entgegensetzen können. Und damit meine ich China, Russland, Europa. Wir sind alle auf dem Holzweg. Und checken es noch gar nicht. Ja? Und das ist auch der große Fehler, den die Europäer gerade machen, zu denken, mehr Zentralisierung löst das. Wir schaufeln uns gerade unser eigenes Grab. Das ist der Anfang vom Ende des Euros.
So, jetzt wird es natürlich spannend. Gibt jetzt gerade Roman Reher, der Blocktrainer, echt zu, dass Altcoin-Netzwerke plötzlich doch in gewissen Maßen einen Nutzen haben könnten?
Nee, weil es mittlerweile auch USDT auf Lightning gibt. Ist vor einem halben Jahr oder so veröffentlicht worden. Die Infrastruktur, wo du das machst, ist egal. Und ich würde sogar behaupten, kein Altcoin-Netzwerk ist staatensicher. Es wird Netzwerke geben. Ethereum als Beispiel, wenn ein Staat große Anteile hat, kann er Transaktionen zensieren und auch Smart Contracts verändern. Das wäre für die Amerikaner äußerst gefährlich, wenn jemand dort einen Smart Contract editieren kann, bei dem er den USDT drucken kann, ohne sich an die Regeln zu halten. Absolutes Risiko. Meiner Meinung nach wird das sogar früher oder später dazu führen, dass sie einzelne Blockchains, die sehr zentralisiert sind, ihnen aus der Kontrolle gleiten, unterbinden werden und sagen, diese USDT sind ungültig und gelten nicht nach dem amerikanischen Recht. Meiner Meinung nach wird es auf lange Sicht sogar darauf hinauslaufen, dass diese ganzen Stablecoins wahrscheinlich alle ausschließlich auf einer Bitcoin-Infrastruktur laufen, weil es die einzige ist, die staatenresistent wirklich funktioniert. Oder halt auf zentralen Infrastrukturen, die durch die Amerikaner kontrolliert werden können, sowas wie Solana oder so, das ist wirklich komplett zentralisiert. Wo sie sich auch sicher sind, wir haben die Kontrolle. Oder XRP von mir aus, ja. Es ist auch ein komplett zentralisiertes Netzwerk. Aber das löst die eigentliche Problematik nicht und sorgt auch dafür, dass wahrscheinlich das Vertrauen wiederum in diese Netzwerke langfristig in anderen Ländern fällt, wenn die Amerikaner Kontrolle haben. Ich bleib dabei. Irgendwann wird die Gesamtinfrastruktur, damit sie permissionless ist, nur auf Bitcoin passieren. Ja, alles andere ist zwar verteilt, aber nicht permissionless. Und genau das ist das große Problem.
Interessantes Statement zum Schluss. Vielen Dank, Roman. Wir haben es wieder.
Aber, warte, noch eine Ergänzung. Aber ich bin dabei, für den Übergang auf jeden Fall, für diese Übergangszeit haben sie den Nutzen. Und im Moment ist die Nutzung von Lightning für USDT verschwindend gering, keine Frage. Ja, und für diese Zeit und bis diese Probleme auftauchen, werden diese Netzwerke auf jeden Fall die Hauptnetzwerke für diese Transfers sein.
Perfekte Aussage zum Schluss. Vielen lieben Dank, dass du wieder so lange Zeit genommen hast. Wieder viel zu lang her gewesen. Und ich freue mich schon wieder aufs nächste Gespräch. Dementsprechend, Roman, bis zum nächsten Mal. Ciao.